Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Das hier ist der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena. Ich bin verheiratet, ich bin Mama und ich bin selbstständige Grafikdesignerin und ich führe diesen Podcast zusammen mit meiner Cousine Maike.
Hi, ich bin Maike. Ich bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin. Und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, Verheiratetsein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los.
Nein, noch nicht ganz. Bevor es jetzt losgeht, machen wir noch mal eben ein bisschen Werbung für uns selbst, denn wir brauchen eure Hilfe. Wir wünschen uns, dass ihr unseren Podcast abonniert, ganz viel Werbung für uns macht und uns natürlich auch sehr gerne bewertet. Ihr dürft uns sehr gerne mitteilen, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was ihr hören wollt, wen wir interviewen sollen, worin wir gut sind und was wir besser machen können. Nur so können wir für euch und für uns alle einen wunderbaren, perfekten Podcast auf die Beine stellen. Und wir danken euch von Herzen, dass ihr uns zuhört und sagen jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Selbst und Ständig. Wir haben heute mal wieder einen Gast, beziehungsweise ich habe einen Gast. Ich bin nämlich heute ohne Lena unterwegs. Die hat quasi Urlaub. Und heute haben wir die liebe Caro zu Besuch. Caro, schön, dass du da bist. Heute mal aus einer ganz anderen Branche. Ich bin ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Vielleicht magst du dich zu Beginn erst einmal vorstellen.
Ja, hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Caro, ich bin 36 Jahre alt und ich habe Ende 2018 mein Label Architekt Mom gegründet, aus der Elternzeit heraus. Meine Tochter war da knapp ein Jahr alt, ein bisschen älter wie ein Jahr. Und genau, bis heute arbeite ich an meinem Label, in meinem Label, versuche das auf einen guten Weg zu bringen und mich weiterzuentwickeln und ständig neue Produkte auch zu entwickeln.
Gut, also wie der Name schon sagt, du bist Architektin, aber jetzt nicht so, dass ich dich buche, weil du mir meine Räumlichkeiten umgestaltest, sondern dein Fokus liegt eigentlich auf dem Produktdesign oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, richtig. Ich gestalte Produkte für Kinder, nachhaltige Produkte, die darüber hinausgehen sollen, dass du sie nicht nur für Kinder verwenden kannst, sondern auch später als Erwachsene.
Das ist sehr cool. Also ich bin natürlich schon über deine Produkte auf dich gekommen. sehr cool. Erzähl mal, was hast du gerade so für Produkte schon bei dir in petto?
Also gestartet hat es wirklich ganz ungeplant mit Kindermesslatten, weil ich das für meine Tochter damals entwickelt habe und das gab dann eine große Nachfrage danach. Das war nicht geplant. In meinem Kopf war immer eine Möbelserie, so wie ich jetzt auf dem Weg bin, die in erster Linie für Kinder und dann später eben auch als Möbel für Erwachsene dienen können. Und in dem Zug habe ich letztes Jahr 2020 genau einen Stifterhalter für Kinder, den Kreativ Cube, entwickelt, der schon in diese Richtung wegweisend dann ging. Und ich bin mitten in der Launchwoche von meinem Kindertisch, der kommt diesen Donnerstag in den Shop.
Und das ist ganz scharf drauf.
Und das ist dann quasi das erste richtige Möbel, das in dieser Linie entspricht, den du als Maltisch oder auch nach Montessori als Waschtisch benutzen kannst für Kinder. Und er ist aber so gestaltet, dass du ihn auch in dein Wohnzimmer stellen kannst und es fällt gar nicht auf, dass es ein Kindertisch ist. Und das ist der Gedanke dahinter, wie auch die zukünftigen Produkte aussehen sollen, dass es vom Design und von der Gestaltung schon für Kinder optimiert und auch ergonomisch angelegt ist und es zum Benutzen anregt, zum Malen, zum Spielen, zum Aufräumen, also auch mit diesem Montessori-Hintergrund. Und trotzdem, wenn es dann eben von der Ergonomie nicht mehr der kleine Kindertisch ist, dann ist er eben nicht bunt mit angespitzten Buntstiftbeinen, wie ich das kürzlich gesehen habe, sondern dann stellst du ihn ja nicht mehr in dein Wohnzimmer, sondern eher auf den Dachboden oder mit einem Schild zu verschenken auf die Straße oder ja, zu eBay. Und das ist der Gedanke dahinter, dass der Tisch oder das Produkt das Möbel in der Familie weiterlebt.
Ja, du hast ja schon mal so ein paar Sneak Peek-Ausschnitte jetzt bei Instagram gezeigt. Und da stand er, glaube ich, als Nachttisch neben einem Bett. Fand ich auch sehr stylisch. Und was du die Tage gepostet hast, was ich so cool fand, du hast nochmal gepostet dieses Zitat, dass es dich eben nur Sekunden dauert, jetzt mal überspitzt gesagt, um eine Zeichnung anzufertigen, also vielleicht die Grobidee für das Produkt, aber dass es eben Jahre dauert, das zu lernen, wie man es denn eigentlich innerhalb von Sekunden zeichnet. Und wie erfährst du denn so die Wertschätzung für dein Handwerk? Also ist das schwer, einen Preis für dich zu kalkulieren, wenn du, weißt du, jetzt über das Endprodukt sprichst?
Aktuell ist es wirklich sehr schwer. Und zwar liegt es aber an den Rohstoffpreisen.
Ja.
Mhm. Also es haben bestimmt jetzt viele mitbekommen, dass es da tagaktuell Explosionen gibt. Also ich habe auch gerade jetzt vor unserem Gespräch auch noch mit dem Produzenten telefoniert vom Tisch. Mhm. Ich habe meine Kalkulation fertig, aber er hat mir jetzt heute angerufen und gesagt, wir müssen den Preis für die Multiplex-Platten nochmal nachkalkulieren. Da gab es wieder eine extreme Preissteigerung. Und ja, den Preis gebe ich natürlich weiter oder bin ich auch gezwungen weiterzugeben. Und im Moment explodiert das gerade alles. Und das ist halt schon dann immer ein Spagat auf dem Markt. Ja, was kann man da noch verlangen? Mhm. Und der eigene Preis ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ist eben sehr viel wert. Der Tisch sieht jetzt sehr reduziert, sehr einfach und sehr klar aus. Aber die Arbeit dahinter und wie du sagst, dass man eben zu so einer minimalistischen Form kommt, das bedarf eben sehr, sehr viele Jahre, ja.
Und das heißt, du machst das komplette Design, also das ganze, also die ganze Optik etc., die ist deinem Geiste entsprungen, und die Produktion, das machst du ja nicht selbst, nehme ich an,
oder? Nee, genau.
Also einen Prototypen hast du vielleicht selber angefangen zu machen, aber ansonsten die Produktion hast du ausgegliedert an einen Tischler oder wie?
Genau, an einen Schreinerbetrieb. Also es sind aber sehr große Schreinerbetriebe, also jetzt nicht so der kleine Hofschreiner, sondern die das dann auch leisten können, das in der Kleinserie zu produzieren und die auch von den Maschinen sehr umfangreich ausgestattet sind. Genau, also es geht viel um CNC. Das ist alles automatisiert oder vieles automatisiert. Mhm. Und genau, ja.
Und die machen dann auch den Versand für dich?
Nee, den mache ich selber.
Oh, den machst du komplett selbst.
Okay, den mache ich immer noch selber, genau. Also ich habe hier ein Lager und bis jetzt geht es noch. Also vielleicht lagere ich das irgendwann mal aus, aber bis jetzt geht es noch ganz gut. Ich versuche das jetzt auch beim Tisch noch zu machen. Also ich habe das Lager schon umgeräumt und Platz gemacht, und bis jetzt kriege ich das noch ganz gut auf die Kette, genau. Mhm.
Und wie schafft es denn dein Endprodukt zur Zielgruppe? Also ich meine jetzt nicht logistisch, dass das irgendwie DHL oder die gängigen Dealer da machen, das ist klar, aber wie funktioniert deine Werbung? Wie hast du dich da aufgestellt?
Ja, also ich habe ja ganz klassisch, mittlerweile muss man das ja schon sagen, über Instagram angefangen. Ich hatte das 2018 noch nicht auf dem Schirm, dass das ein Vertriebsweg sein kann. Und meine Zahlen zeigen auch, dass ca. 80% über Instagram kommen.
Ja, krass, ja.
Direkt, also vor allem jetzt in der Pandemiezeit auf jeden Fall. Davor im Jahr 2019 war ich auch auf Messen stark vertreten und habe das auch für 2020 geplant, eigentlich für das Jahr. Mhm. Und es sind jetzt auch wieder Messen für den Herbst 2021 geplant. Ich würde mich da super freuen. Ich bin da zum Beispiel auf der Blickfangmesse mit dem Tisch, und da trifft man dann auch wirklich die Zielgruppe, die ein hochwertiges Möbeldesign auch zu schätzen weiß und auch den Wert von solchen Produkten kennt. Ja.
Okay. Und warst du schon irgendwie in Magazinen vertreten oder so? Da sieht man ja sowas auch manchmal.
Genau, das auch. Also ich habe an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und auch Awards gewonnen. Das ist auch ein super Weg, um bekannter zu werden und um auch die Marke zu stärken und auch um gewissen, ja, auch eine Wertigkeit darzustellen nach außen, genau. Ja. Und dadurch sind natürlich auch viele Magazine und Zeitschriften auf mich zugekommen, genau. Das war so ein Nebeneffekt, ja. Also ich denke auch, dass darüber schon was reinkommt oder die den Weg zu mir finden, ja.
Ja, super spannend. Und organisierst du dich da entsprechend selbst oder hast du irgendwie ein Marketingbüro, was dich da noch mit unterstützt?
Ich habe eine Freelancerin, die mich unterstützt. Also ich arbeite grundsätzlich sehr viel mit Freelancern, die Pressemitteilungen schreibt, genau.
Okay, ja, sehr gut. Ja, alles kann man ja auch irgendwie nicht selbst hinkriegen, ne?
Nee. Ich dachte am Anfang mal, ich mache das, aber das ist so komplex, dieses Pressethema. Mhm. Und ja, wenn man einfach die richtigen Leute, glaube ich, auch so gefunden hat und die Zusammenarbeit ist gut, dann macht es, also dann vergibt man das auch total gerne total vertrauensvoll dann auch in solche Hände. Und jetzt weiß ich auch, wenn die das macht, Grüße an die Andrea, da weiß ich einfach, das wird gut und da kommt ein Bombentext und die versteht mich und wenn man da einfach so Partner mit der gleichen Chemie gefunden hat.
Schön. Du, ich bin auf deiner Website über einen Spruch gestolpert, den ich total gut fand und der mich sehr nachhaltig bewegt hat. Und zwar sagst du von dir, du kannst dieses Selbst- und Ständig-Denken nicht so nachvollziehen, beziehungsweise fühlt sich für dich nicht so an, sondern du sagst für dich was?
Ständig ich selbst.
Ja, ich finde das so großartig und ich würde das gerne echt für mich implementieren in meiner Gedankenwelt, weil letzten Endes steckt ja der gleiche Inhalt dahinter, aber es ist einfach so viel schöner und positiver formuliert und ich glaube, das macht viel mit der eigenen Motivation dann auch, ne? Dass man an den übelst harten Tagen, wo man denkt, boah, jetzt wächst mir heute alles über den Kopf, ich habe x Termine und heute ist das Kind krank, dass man dann eben denkt, oh, ständig muss ich alles immer selbst machen, aber dass man eben den Fokus darauf legt, was es auch für eine Freiheit eigentlich ist, dass man eben das machen kann, was man wirklich selbst gerne möchte. Ne? War das,
ich stimme dir 100% zu, genau, weil das ist das, was mich immer total nicht stört, aber wenn man einfach so angesprochen wird, du bist ja selbstständig, ne, ständig, selbst und ständig, also das ist irgendwie so in diesen Köpfen drin und ich empfinde das gar nicht so negativ und im ersten Moment denke ich schon manchmal, jetzt muss ich das machen, das ist so ein Part, den ich eigentlich nicht mag, aber auch bei mir, ich schaffe es ganz oft aus Frustration, das dann zu switchen in eine Faszination. Wenn ich dann drin bin und dann denke, hey, ja, dieser Bereich, also Zahlen, Finanzen zum Beispiel, Buchhaltung und so, ist eigentlich was, ja, ich bin ein kreativer Geist, also das möchte ich am liebsten ja von mir schieben und ich bin auch irgendwann froh, wenn ich das auch mal abgeben kann. Aber dann versuche ich, diesen Twist hinzukriegen, von der Frustration zur Faszination, wenn ich dann drin bin in dieser Thematik und dann denke ich mir, hey cool, ich habe jetzt viel mehr das Wissen über meine Zahlen, ich weiß wie, wo, was gibt es für Parameter und dann entdecke ich für mich wieder diese Faszination, was vorher dieses Grauen und dieses Übel war, so hey, ich kenne mich aber jetzt einfach viel besser aus in meiner eigenen Firma. So. Und dann denke ich mir, ja, ständig ich selbst, also genau, und ich glaube, das ist halt einfach so eine Mindset-Geschichte, dass vielleicht andere sind da vielleicht frustriert drüber und ich bin aber dankbar und froh, dass ich dann diese Einblicke wirklich in alle Ebenen bekomme und mich dort auch auskenne und und dass ich einfach diesen Twist hinbekomme. Und ich glaube, dass dann auch später für nächsten Wachstumsschritt, dass man dann auch sich zum einen in seiner Firma viel besser auskennt und dann auch die Aufgaben viel besser ausgliedern kann und dann auch über alles eben Bescheid weiß.
Ja. Ja, finde ich sehr faszinierend. Ich versuche mir eine Scheibe davon abzuschneiden.
Es ist nicht immer so. Also ich bin auch auf dem Weg, auf jeden Fall. Und im ersten Moment ja, schimpfe ich vielleicht schon selber auch vor mich hin, bis ich dann diesen Mehrwert dann dahinter auch entdecke und dann wirklich so auf dem Weg sagen kann, naja, aber jetzt hast du aber echt was gelernt oder so in diesem Prozess. Und das konnte ich jetzt für mich mitnehmen. Und dann bin ich in dem Moment froh, dass ständig ich selbst alles mache.
Cool. War es immer schon dein Ziel, mal selbstständig zu sein?
Ja, jein, ja. Eigentlich schon. Ich habe während dem Studium habe ich schon angefangen, also während meinem ersten Studium, als das fertig war, während dem zweiten Studium, genau, als das erste fertig war, habe ich mir das zweite Studium finanziert mit Selbstständigkeit. Ich habe einfach immer gesehen, da kann ich viel mehr generieren, als wenn ich jetzt irgendwo einen Studentenjob in der Kneipe mache. Und es war halt auch immer viel einfacher mit dem zweiten Studium das zu organisieren. Also ich war einfach viel, viel flexibler. Ich habe dann halt nachts für das Business gearbeitet und tagsüber war ich dann in der Uni beim zweiten Studium. Genau. Und da hat mir das einfach schon diese Freiheit, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. Das hat mir damals einfach schon immer sehr getaugt. Ich habe dann auch nach dem zweiten Studium habe ich 2 Jahre angestellt gearbeitet. Das ist einfach so Pflicht im Architektenjob, also wenn man sich als Architektin eintragen lassen möchte in die Kammer, die Architektenkammer, dann muss man 2 Jahre angeleitet arbeiten und verschiedene Leistungsphasen durchlaufen. Aber während diesen 2 Jahren habe ich schon immer gewusst, wenn ich das in der Tasche habe, dann mache ich wieder was Eigenes und für mich. Genau. Und ich bin auch immer von der Baustelle gekommen, jeden Tag ins Büro. Und es war immer so eine lange Fahrt von hier nach Karlsruhe auf die Baustelle. Und dann bin ich immer zu meinen Kollegen gekommen und habe immer gesagt, ah, ich weiß das, ich habe voll die coole Idee. Wir machen eine App für Bauleitungen. Und also das sind dann immer so die Ideen, ins Gehirn geschossen, immer auf dieser Autofahrt, weil ich immer überlegt habe, mit was kann ich mich selbstständig machen, so in meiner Branche. Und dann habe ich immer die Kollegen genervt, ich weiß, was wir machen das. Ich habe immer noch so einen Co-Founder gesucht, der mit mir das machen möchte. Aber es war immer schon da, ja, es war immer schon angelegt in der DNA, sage ich mal.
Okay, und dann letzten Endes gegründet hast du dann aber aus der Elternzeit heraus.
Richtig, genau.
Okay, ja, so geht es ja ganz, ganz vielen. Also das merken wir auch immer so beim Feedback der Hörerinnen, die so zuhören, dass da eben ganz viele eben genau dann hadern oder neue Ideen einfach kreiert werden im Geiste, wenn man in der Elternzeit ist und mal wieder vielleicht den Abstand auch zu dem eigentlichen Job hat. Und sich mal wieder so ein bisschen darauf besinnt, okay, was will man eigentlich? Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Chance dann eigentlich auch, um zu gründen, ne?
Okay. Ja, also ich finde, das bietet sich wirklich an. Man sieht es ja auch, dass das ganz viele machen. Also ich glaube auch zum einen verändert sich ja als Mutter total viel. Wenn man zum ersten Mal Mutter wird, verändert sich ja irgendwie alles so, ne? Ja. Und ich glaube, dass da einfach ganz viel in Gang gesetzt wird, also so im Körper insgesamt. Also natürlich auch mit den Hormonen und mit allem, was da reinspielt. Und man hinterfragt einfach so auch den Sinn von der Tätigkeit, glaube ich. Ne? Also, und mir war auch persönlich immer klar, wenn ich jetzt als Teilzeitkraft in ein Büro zurückkehre, in meinem Job als Architektin, da habe ich einfach nicht mehr die Kompetenz und die Verantwortung für, oder die Kompetenz schon, also aber nicht mehr die, also mir werden diese großen verantwortungsvollen Projekte werden mir einfach nicht mehr zugeteilt, weil ich nicht Vollzeit an diesen Projekten arbeiten kann. Und wollte nicht Vollzeit arbeiten, genau. Das war so das, ja, die Entscheidung von mir. Und wollte dann aber nicht eben in der Kompetenz, das wollte ich sagen, genauso runtergesetzt, runtergestuft werden. Weil ich habe ja die Qualifikation dazu Und das war mir einfach schon immer klar, nee, das mache ich nicht, wenn ich jetzt so für ein paar Stunden ins Büro gehe, dass ich dann irgendwie ja nur so ein paar kleine Zeichentätigkeiten mache. Also das hätte mich nie erfüllt. Mhm. Und ich brauche auf jeden Fall die Erfüllung im Beruf, egal ob jetzt angestellt oder selbstständig. Also ich hatte angestellt auch eine Erfüllung, weil ich eine verantwortungsvolle Aufgabe hatte. Und ich habe diese Stelle gern ausgefüllt. Und habe dann aber gesehen, wenn ich diese Erfüllung nicht habe, also ich tausche nicht einfach Zeit gegen Geld. Das widerstrebt sich mir einfach. Also ich gehe nicht einfach sinnlos in der Arbeit, dass ich ein paar Striche gezeichnet habe, sondern ich brauche da diesen Sinn dahinter. Genau.
Ja, das gibt es natürlich in vielen Branchen, dieses Thema, okay, komme ich in Teilzeit zurück und war vorher in einer verantwortungsvollen Position, dann behauptet man oder unterstellt den meisten Müttern, das kann man in Teilzeit, kann man dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Kundenbetreuung geht auf einmal nicht mehr Teilzeit, weil man angeblich Kunden nicht zumuten kann, dass man nur vormittags erreichbar ist oder nach Terminvereinbarung oder wie auch immer. Und auf einmal hast du jahrelang eine kompetente Aufgabe erfüllt und angeblich hast du diese Kompetenz mit der Geburt deines Kindes verwirkt und sollst hinterher, was weiß ich, was für Tätigkeiten übernehmen. Und gerade dann bietet es sich natürlich an, das in der Selbstständigkeit zu machen. Wobei genau. Das ja lediglich heißt, dass man einfach genauso viel arbeitet wie Vollzeit angestellt, weil zu anderen Uhrzeiten. Und das ja auch dauerhaft im Kopf arbeitet. Ist denn deine Kinderproduktidee, die ist auch durch deine Tochter geboren wahrscheinlich, oder?
Ja, richtig.
Also, dass du diesen Bedarf am Markt gesehen hast für deine Produkte?
Ja. Also alle Produkte auch jetzt, die es jetzt aktuell im Shop gibt, sind auch immer rein aus dem Familienalltag entstanden, weil ich nach einer Lösung gesucht habe.
Und kannst du uns schon Zukunftsvisionen verraten?
Ja, da gibt es viele. Die Zeit ist nur so knapp, genau. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele. Es wird sicherlich, das Tischmöbel war jetzt ein riesenlangen Prozess, also nicht die Idee, sondern einfach die Produktion auf die Reihe zu bekommen, auch Produzenten zu finden und alles, was dazugehört mit DIN-Normen und so weiter und so fort.
Oh Gott, ja, stimmt.
Genau.
Ja.
Ich habe mir nicht den einfachsten Bereich ausgesucht. Ja. und deswegen habe ich gesagt, das nächste Produkt, das wird auch eine Kindermesslatte werden. Allerdings ganz anders wie die es bisher im Shop gibt, sondern total reduziert auf die Form. Nicht personalisiert und auch mit diesem Gedanke, dass die Messlatte noch zusätzlich eine Funktion hat, wie zum Beispiel als Garderobe, höhenverstellbare Garderobe. Und das gibt's schon ganz lange in meinem Kopf. Die Zeichnung war auch in Sekunden passiert, ne? Aber die Ausarbeitung dauert natürlich dann auch wieder, ist wieder intensiver. Und das wird das nächste Produkt, weil da ist es einfach so, kann ich verraten, das fällt ganz klassisch nicht unter ein Kindermöbel, weil es eine Wanddekoration ist. Und dann bin ich mit den DIN-Normen hier einfach ein bisschen raus. Also heißt natürlich nicht, dass ich die nicht beachte. Also wir verwenden nur Produkte, die schweiß- und speichelecht sind nach der DIN 53160. Das heißt, die sind natürlich für die Kinder geeignet, genau, aber es müssen einfach keine TÜV-Prüfungen und so weiter erfolgen. Und da bin ich einfach dann schneller in der Produktentwicklung. Die Verpackung habe ich hierfür schon, wenn ich die auf die gleichen Maße gestalte wie die Messlatten, die davor. Also da fallen dann ganz viele Sachen weg von der Arbeit, die ich schon geleistet habe. Das wird das nächste sein. Und dann wünscht sich meine Tochter schon immer ein Puppenhaus. Sie spielt hier immer mit meinen Architekturmodellen und jetzt wird der Wunsch natürlich noch ausgereifter, also sie wird ja jetzt auch 4, jetzt kommt das natürlich auch noch viel mehr mit diesen Puppen und Barbie-Spielen und so. Jetzt habe ich Werbung gemacht für Mattel, gell? Ja. weiß nicht, ob man das hier darf.
Ja.
Ich möchte aber jetzt auch einfach diesen Gedanken aufgreifen, ich möchte nicht einfach nur ein Puppenhaus machen, sondern das ist mir einfach auch wieder zu plump. Das Puppenhaus soll auch wieder noch eine nachhaltige Funktion haben, dass wenn du sagst, ich spiele jetzt keine Puppen mehr, dass man das zum Beispiel als Regal, Stauraum verwenden kann, der dann auch im Familienalltag bei den Kindern oder auch bei dir jetzt in deinem Wohn- und Lesezimmer wieder Anwendung findet, genau.
Cool, ja, sehr schön.
Und dann, seit ich den Tisch gemacht habe, hat jeder, der den jetzt gesehen hat, hat immer gesagt, Caro, ja, aber da muss es ja auch den passenden Stuhl dazu geben.
Ich wollte schon danach fragen gerade.
Ich habe den auch schon im Kopf, also ich weiß schon, wie der aussehen wird. Ich denke, es dauert dann nicht so lange wie der Tisch, weil eben die Gestaltungslinie schon klar ist. Und ja, das, denke ich, wird auch noch auf den Weg gebracht.
Und dafür hast du doch dann jetzt aufgrund deines Tisches schon deutlich mehr Vorarbeit geleistet, oder? Dir ist ja dieses DIN-Norm-Thema ist dir vertraut. Du hast vielleicht schon den Produktionspartner, der das, weil das wird ja designtechnisch wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem Tisch sein.
Das wird ähnlich, aber es ist eine andere DIN-Norm.
Okay, alles klar.
Beim Tisch spielen auch mehrere DIN-Normen rein, weil ich es auch so gestaltet habe, dass du es ja als Beistelltisch im Wohnzimmer haben kannst. Mhm. Also nicht nur die Kindernormen, sondern dann eben auch die allgemeinen Möbelnormen für einen Beistelltisch.
Okay. Und
beim Stuhl sind es wieder andere Normen.
Genau. Abgefahren. Also bei mir staunen immer alle, wenn ich sage, dass meine zweite Unternehmung, obwohl es schon meine zweite war, 11 Monate Gründungszeit hatte. Und ich sage ja, ihr glaubt gar nicht, ja, dass man an gesetzlichen Anforderungen erfüllen muss in den jeweiligen Bereichen, um dann wirklich gründen zu können. Also das ist schon was für sehr hartnäckige Menschen. Und dann ist es bei dir ja wahrscheinlich ähnlich. Kannst du das bemessen, wie lange es gebraucht hat von deiner Produktidee des Tisches, bis, okay, so und so will ich es machen, das ist ja allein schon mal ein Prozess im Kopf, bis dann dieses fertige Möbel jetzt an den Kunden tatsächlich diese Woche dann verschickt werden kann?
Ja, also diese Woche wird es noch nicht verschickt.
Nein, das ist, okay, also es ist erstmal die Launchwoche, aber...
Die konkrete Produktidee hatte ich ja circa vor einem Jahr im Mai. Da war der Cube gelauncht und dann wusste ich, als nächstes möchte ich das machen. Ich wusste aber noch nicht, was da auf mich zukommt. Wie du schon sagst, hartnäckig. Also ich habe zwar auch Möbeldesign studiert, aber im Studium studiert man zum Beispiel nicht die ganzen Normen. Da baut man Luftschlösser.
Ja.
So nach dem Motto, genau. Also ich habe mir auch echt schon oft gedacht, ich muss jetzt mal an die Uni gehen und mal wirklich den Studenten sagen, was alles in so eine Möbelproduktion steckt. Das nur so am Rande. Und das war im Mai und dann gab es aber auch gleichzeitig noch ein paar Dinge zu lösen beim Cube im Online-Shop und. Also ich war einfach so vom Tagesgeschäft so vereinnahmt, dass ich mich dann wirklich erst konkret so im Dezember nach Weihnachten hingesetzt habe und die Entwürfe aufs Papier und auch in erste kleine Modelle gemacht habe. Da hatte ich die Ruhe und konnte runterfahren und meine Gedanken sammeln. Mhm. Also weil es ist auch einfach in einem kreativen Prozess, kannst du ja jetzt nicht sagen, ich setze mich von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr hin und mache. Also da, du brauchst ja auch wirklich dieses Umfeld und die Ruhe dazu. Mhm. Und das habe ich konkret erst dann im September, also ich hatte den Entwurf dann ziemlich schnell, genau, weil es einfach die Zeit gepasst hat, ne? Und ich bin schnell auf diesen Lösungsgedanken gekommen. Und ja, und von Dezember bis jetzt Juli, ja, 7 Monate, ausgeliefert wird er dann im September.
Okay. Ja, super spannend. Also ich bin schon ganz gespannt, wie es dann alles weitergeht. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das erfolgreich wird, dass der Vertrieb reibungslos läuft und die Nachfrage ganz groß ist nach dem Produkt. Und ja, das wird bestimmt cool. Und ich hoffe, dass deine ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast, dann auch gut entlohnt wird entsprechend. Ne, das sieht man dann ja erst letzten Endes, wie es dann nachgefragt wird auch. Ne?
Ja.
Gibt es noch etwas, was du anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, also von deinem Gründungsmindset hast du jetzt ja schon ein bisschen was preisgegeben. Gibt es irgendwas, was du noch in der Nachwelt, in der Podcast-Nachwelt hinterlassen möchtest?
Ja, also speziell an Frauen würde ich sagen, man hat es als Frau nicht unbedingt leicht zu gründen und auch gerade aus der Elternzeit oder so. Man muss ganz viel sich erarbeiten, würde ich jetzt sagen, weil es oft nicht ernst genommen wird am Anfang. Also man muss sich ganz viel durchbeißen an allen möglichen Stellen, also egal wo man anruft. Am Anfang hatte ich auch Vertreter bei mir am Tisch sitzen, die wirklich dachten, ja, was macht die Hausfrau hier, ne? Also ein bisschen hobbymäßig nebenher. Die haben auch immer, die haben dann auch immer gelächelt über die Stückzahlen und man kann halt am Anfang halt auch nicht, was weiß ich, wie viel 100 Stück von irgendwas bestellen. Mhm. Das ist super schwierig, dass man da einfach auch Partner findet, die sagen, okay, komm, ich gehe mit dir den Weg und mach mit dir halt erstmal nur 100 Stück, ja. Und die das nicht belächeln, die einen ernst nehmen und sich auch trauen, mit einem das zu gehen. Also und da gilt es halt einfach wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben und zu wissen, man kriegt das auf den Weg, man findet die Partner dafür und das ist nicht einfach. Und ja, das würde ich auf jeden Fall mitgeben, dass man da einfach dran bleibt.
Ja, es lohnt sich, glaube ich, ne, für den für die eigene Erfüllung, sich da durchzuboxen.
Ja, und auch wenn das dann oder wenn es auch belächelt wird vom Umfeld oder so, was macht die denn da? Und das war bei mir zum Beispiel auch der Fall, ja, dass man da einfach trotzdem so ein Standing hat und das auch nach außen so vertritt.
Mhm. Weil man vielleicht auch nicht immer mit Geld, aber auch mit einer ganzen Portion Stolz belohnt wird, glaube ich, oder bezahlt wird in dem Sinne, ne? Wenn man wieder was geschafft hat, egal ob es jetzt bei dir der Finanzpart ist, das wäre bei Lena auch so, die ist ja auch Designerin, die hasst diesen Zahlenpart, also das ist für sie ein Graus. Und wenn man sich da aber wieder durchgebissen hat und wieder ein Stück mehr vielleicht auch verstanden hat, man sich denkt, ey, was kann ich alles packen, ne? Und das lässt sich dann ja auch häufig gut auf andere Lebensbereiche übertragen, wo man denkt, okay, habe ich überhaupt keine Ahnung von, muss ich mich jetzt durchbeißen, aber ich schaffe das, ne? Weil ich schon andere Dinge geschafft habe.
Mhm. Genau, ja. Also einfach dranbleiben und egal wie schwierig es ist, es gibt immer eine Lösung. Ich würde auch raten, ja, alle Emotionen rauslassen. Wir sind Frauen, wir schreien, wir weinen, wir lieben emotional und das, finde ich, darf man auch alles rauslassen. Das gehört dazu und dann aber weitermachen.
Okay. Wir haben zum Schluss immer noch die Frage nach deinen drei Lieblings-Apps.
Bitte? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Die drei Apps, die du am liebsten nutzt auf deinem Handy.
Die drei Lieblings-Apps. Ja, also App 1 ist Instagram. Mhm. Ich öffne mich am meisten am Tag. Mhm. Dann, boah, wird es echt schwierig. Also ich bin wirklich fast nur auf Instagram. Mhm. Ja, gut, meine Shopify-App. Ich gucke gerade auf mein Handy. Meine Shopify-App ist die zweitbenutzte App. Ich gucke natürlich immer, was ist im Shop los? Wer war heute alles da? Was sind für Bestellungen reingekommen? Also das gucke ich auch immer von unterwegs. Und auch natürlich am Wochenende, dass ich immer up-to-date bin. Dann habe ich auch eine Chat-Funktion im Shop. Und genau, da kann ich auch unterwegs antworten, wenn jemand eine Frage hat im Shop.
Mhm. Okay.
Und die dritte App ist, boah, ich bin echt nur so businessmäßig, gell? Unterwegs. Es ist so, also die dritte App ist die Mail-App.
Ja.
Instagram, Shopify und Mail.
Mhm. Dein letztes Buch, was du gelesen hast.
Mein letztes Buch, das lese ich aktuell noch, das ist der Diamantenschneider. Mhm. Kennst du das?
Noch nicht.
Ich kann den Autor jetzt gerade nicht sagen, aber ich kann ihn dir per E-Mail schreiben, falls du es
wirklich willst.
Ja, ist gut. Und zwar geht es um buddhistische Prinzipien für beruflichen und privaten Erfolg.
Oh, cool. Okay. Na, das ist ja vielleicht hier nochmal eine Leseempfehlung.
Das ist sehr spannend, ja.
Perfekt. Caro, mit Blick auf die Uhr, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass das jetzt noch geklappt hat, trotz Krankheiten in und um uns, ja. Und wir das ein bisschen schieben mussten, freue ich mich sehr darüber. Und wie gerade schon gesagt, ich drücke dir alle Daumen, dass das jetzt ganz erfolgreich läuft. Wir werden dich natürlich hier nochmal ein bisschen supporten und verlinken, sodass auch möglichst viele hier aus dieser Bubble bei dir landen und bei deinen tollen Produkten, und wünschen dir alles, alles Liebe.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte heute, und ja, euch auch alles Liebe im Krankenstand,
Jaro. Alles klar. Mach's gut.
Du auch, Maike.
Tschüss.
Tschüss.